Ja, ist das leichteste Element und das an sich ist schon faszinierend, aber noch wichtiger ist natürlich diese hohe Energiedichte pro Masse, die ich nutzen kann, ohne fossile CO2-Emissionen zu verursachen. Das heißt, diese Idee, ein Energiesystem der Zukunft aufzubauen, was sozusagen Wasser als Rohstoff nutzt, um Wasserstoff herzustellen und Wasserstoff als Energieträger nutzt, um im Verbrennungsprozess oder in der Brennstoffzelle wieder Wasser herzustellen. Also diese kohlenstofffreie Vision eines Energiesystems ohne klimaschädliche Emissionen, das finde ich persönlich extrem spannend.
Wasserstoff als Energiesystem ohne klimaschädliche Emissionen. Darum geht es in der heutigen Ausgabe des BRDW-Cast mit unserem ordentlichen Mitglied Professor Dr. Peter Wasserscheid. Herzlich willkommen.
Der BRDW-Cast.
Wasserstofftechnologien, da ist sich Peter Wasserscheid sicher, werden eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland und der ganzen Welt spielen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für chemische Reaktionstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Direktor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für erneuerbare Energien. Das Interview führt Yves Zaccherido. Sie ist freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Technologie und Wissenschaft. Das Interview erscheint auch in einer leicht gekürzten Fassung in unserer Zeitschrift Akademie Aktuell. Und jetzt viel Spaß.
Herr Professor Wasserscheid, Sie leiten den Lehrstuhl für chemische Reaktionstechnik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Wie kamen Sie zum Studienfach Chemie? Hatten Sie Vorbilder?
Ja, ich hatte Vorbilder, ganz klassisch der Chemielehrer, der einfach es geschafft hat, seinen Schülern, insbesondere mir, diese wahnsinnige Faszination zu vermitteln, die es bedeutet, Dinge auf dieser Nanometer-Skala zu betrachten und zu verstehen, warum bestimmte Dinge in Realität so sind, wie sie sind, weil eben auf der Nanometer-Skala sich bestimmte Effekte einstellen. Und ich habe dann Chemie studiert und habe dann aber danach mich mehr und mehr in Richtung technische Chemie und Chemieingenieurwesen bewegt. Und der Lehrstuhl, den ich heute leite, chemische Reaktionstechnik, ist ja ein Verfahrenstechnik-Lehrstuhl. Das heißt, ich unterrichte heute Chemieingenieurinnen und Chemieingenieure und habe sozusagen, wenn man so will, diesen Wandel vom Naturwissenschaftler zum naturwissenschaftsnahen Ingenieur in meiner Karriere vollzogen und finde das auch sehr bereichernd, diese beiden Aspekte zu kennen.
Könnten Sie kurz erläutern, welche Forschungszweige an Ihrem Lehrstuhl im Mittelpunkt stehen?
Wir beschäftigen uns mit chemischer Prozesstechnik, das heißt mit der Frage, wie man Chemikalien, Kraftstoffe, Energieträger der Zukunft möglichst effizient herstellen kann. Effizient heißt mit möglichst wenig Energieeinsatz, mit möglichst wenig Nebenprodukten, mit möglichst wenig Abfall, mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch. Und bei diesen Verfahren sind also ganz wichtige Elemente immer die sogenannten Katalysatoren. Das sind Reaktionsbeschleuniger, die einfach dazu führen, dass man selektiver und mit weniger Energieeinsatz Stoffe umwandeln kann. Und genau mit dieser Katalyse in technischen Reaktoren, also in großen Apparaten, 4 Meter Durchmesser, 15 Meter hoch, beschäftigen wir uns in der Forschung und auch in der Lehre, weil wir eben die Chemieingenieure und Chemieingenieurinnen ausbilden, die das in Zukunft dann anwenden sollen. Und in meiner speziellen Forschung geht es jetzt darum, solche Reaktionsbeschleuniger, Katalysatoren eben für Wasserstoff Reaktionen zu entwickeln. Das heißt, Reaktionen, die entweder Wasserstoff auf Moleküle binden und dadurch den Wasserstoff speichern oder eben Reaktionen, die den Wasserstoff vom Molekül abspalten und damit wieder Wasserstoff generieren.
Und was fasziniert Sie am Element Wasserstoff?
Ja, es ist das leichteste Element und das an sich ist schon faszinierend, aber noch wichtiger ist natürlich diese hohe Energiedichte pro Masse, die ich nutzen kann, ohne fossile CO2-Emissionen zu verursachen. Das heißt, diese Idee, ein Energiesystem der Zukunft aufzubauen, was sozusagen Wasser als Rohstoff nutzt, um Wasserstoff herzustellen und Wasserstoff als Energieträger nutzt, um im Verbrennungsprozess oder in der Brennstoffzelle wieder Wasser herzustellen. Also diese kohlenstofffreie Vision eines Energiesystems ohne klimaschädliche Emissionen, das finde ich persönlich extrem spannend, weil es ist eine disruptive Veränderung unserer Energiewelt, die, glaube ich, ganz fest in der Generation, in der ich mich jetzt befinde und auch in der Generation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich ausbilde, weltweit vollzogen werden muss. Und das ist einfach eine große Herausforderung, mit der man vor der man Respekt haben muss, aber die man eben auch mit viel Hirnschmalz und mit viel Engagement und auch Investitionen angehen muss.
Sie haben es schon angesprochen, Wasserstoff gilt schon länger als Kandidat für die Energiespeicherung, vor allem aus Solar- und Windkraft. Was macht das Element so attraktiv?
Ja, Wasserstoff wird schon lange als Energieträger diskutiert, aber ich würde es jetzt mal so sagen, man hatte in der vergangenen Zeit nicht das ganze Technologiepaket zusammen, um es auch wirklich in die Realität zu übertragen. Das sind zum einen tatsächlich die Wandlungsschritte, die noch nicht so effizient oder noch nicht so robust waren, aber eben auch in einer technischen Perspektive die Frage, ob es dafür ein gesellschaftliches Interesse und einen Kunden gibt. Ja. Und jetzt kommen hier mehrere Dinge zusammen, die das Thema Wasserstoff, glaube ich, im Moment sehr, sehr spannend machen. Das eine ist, dass die Gesellschaft, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, den Wandel hin zu einem Energiesystem anstrebt, was frei von CO2-Emissionen auf fossiler Basis ist. Das heißt, es gibt einen enorm großen Druck vom Verbraucher, vom Nutzen, vom Kunden, die Verbrennung fossiler Rohstoffe zunehmend zu reduzieren und irgendwann zu beenden. Und das andere ist, man hat über die Erzeugung erneuerbarer Elektrizität zu sehr, sehr günstigen Kosten, das ist ja vielleicht das Wichtigste, was neu ist heute im Vergleich zum Jahr 2000 oder 1990, dass wir eben heute wissen, dass die billigste Form der Stromerzeugung an ganz vielen Orten weltweit eben die Stromerzeugung aus Solarkraft und aus Windkraft ist. Und damit haben wir erstmal eine riesige Ressource an Energie, die wir jetzt sozusagen verteilen müssen über die Welt, das heißt von sonnen- und windreichen Standorten zu industriellen Standorten wie Bayern. Und für diese neue Form von Energielogistik ist Wasserstoff jetzt ein sehr, sehr geeigneter Energieträger, weil eben an keiner Stelle in diesem Wasserstoff-Energiezyklus fossile CO2-Emissionen auftreten.
Wasserstoff lässt sich sehr schwer speichern. Welchen Ansatz verfolgen Sie, um das Problem zu lösen?
Genau, das ist eines der Themen, was eigentlich der großflächigen Umsetzung der Wasserstofftechnologie immer im Weg stand. Also Wasserstoff ist ein sehr leichtes Element. Ich habe gesagt, gravimetrisch, also pro Gewicht ist die Energiedichte riesig groß, aber eben pro Volumen ist sie erstmal bei Normaldruck sehr, sehr klein, also nur ungefähr ein 1/3000stel von Benzin und Diesel, viel zu wenig, um damit ein Energiesystem zu betreiben. Und jetzt hat man dort in der Vergangenheit immer Wege gewählt, den Wasserstoff unter sehr, sehr hohem Druck oder sehr, sehr tiefen Temperaturen als Flüssigwasserstoff zu handhaben. Das sind gut entwickelte technologische Wege, die auch sicher ihre Bedeutung in Zukunft haben werden. Aber es sind auch Wege, die eine vollständig neue Infrastruktur erfordern. Ja, Druckleitungen, Druckbehälter, tiefkalte Tanks. Das wird man an einigen Stellen tatsächlich auch machen und ich möchte das technologisch auch überhaupt in keinster Weise in Frage stellen. Aber klar ist auch, wenn man auf der Zeitachse der Klimaveränderung, die wir im Moment sehen, die ganze Welt, und das ist das Thema, ist ein globales Problem, ja, der Klimawandel ist ein Weltthema. Wenn ich also überall auf der Welt fossile Energietechnologie durch Wasserstoff ersetzen will, dann wird es mir nicht gelingen, das zu tun mit völlig neuen Infrastrukturen. Das kann ich punktuell in hochindustrialisierten Ländern machen, aber eben nicht weltweit. Und deswegen war unser Ansatz, übrigens sind wir da nicht die Einzigen, die den verfolgen, dass man den Wasserstoff in einer Weise speichern muss, die kompatibel ist mit unserem heutigen Energiesystem. Das heißt, wir wollen flüssige fossile Kraftstoffe, also Produkte aus Rohöl, ersetzen durch flüssige Wasserstoffspeichermoleküle, die so ungefähr funktionieren wie eine Pfandflasche. Also an dem Ort, an dem die Energie zur Verfügung steht, wird das Molekül mit Wasserstoff befüllt. Es wird da chemisch gebunden in einer Hydrierreaktion. Und dann kann es in dieser Form transportiert werden, wie heute Rohölprodukte, Benzinprodukte, also im Tankschiff oder im entsprechenden Trailer oder im Tankwagen eines Zuges, und kann dann in den entsprechenden Tanks und in den entsprechenden Tankstellen gelagert und vertankt werden. Und trotzdem würde dann der Kunde, der Anwender, das Fahrzeug eben nach wie vor nur den Wasserstoff abspalten von diesem Trägermolekül, so ähnlich wie Sie, wenn Sie jetzt Bier trinken, eben nicht die Flasche mitessen, sondern nur das Bier austrinken und die Flasche zurückgeben. In dem gleichen Prinzip würde man also jetzt hier Wasserstoff sozusagen aus diesem Träger entnehmen und den leeren Träger wieder zurückschicken. Das heißt, das Tankschiff bringt befüllten Träger zum Kunden und nimmt leeren Träger wieder mit, ja, genauso wie wir das von der Getränkeindustrie kennen, ja, wo die vollen Mineralwasserflaschen zum Supermarkt kommen und die leeren wieder mitgenommen werden. Also dieser Ansatz einer Wasserstoffspeicherung und Logistik im Gewand der heutigen Infrastruktur, das ist, wenn man so will, die Sache, die wir verfolgen und wo wir in den letzten Jahren auch einige Beiträge geleistet haben, die jetzt eben auch industriell genutzt werden und genutzt werden sollen.
Und welche Vorteile bietet Ihr Verfahren?
Ja, also einen Vorteil habe ich schon genannt, nämlich diese Möglichkeit, vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Es wäre ja geradezu Wahnsinn, alle diese Dinge, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, wie eben Flüssiglogistik für Energieträger, von heute auf morgen wegzuschmeißen und zu verschrotten und stattdessen was ganz Neues aufzubauen, wenn es die Gelegenheit gibt, das zu verknüpfen. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Vorteil. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass wenn ich Wasserstoff in Form einer Flüssigkeit lager und speicher, viele Probleme und Herausforderungen, die mit Wasserstoff als gasförmigem Molekül einhergehen, also dass es sehr flüchtig ist, dass es durch Rohrleitungen und Dichtungen diffundieren kann, dass es in bestimmten Zusammensetzungen mit Luft auch entzündliche oder sogar explosive Gemische geben kann. Das sind alles Dinge, die man in dieser Form des flüssigen Trägers vermeiden kann, und man hat nur dort dann den Wasserstoff als Element vorliegen, wo er auch tatsächlich als Element gebraucht wird, nämlich bei der Umwandlung in einer Brennstoffzelle zu Strom oder bei der Umwandlung in einer Verbrennungskammer zu Wärme. Und nochmal, diese Technologien, die ja existieren, wo Wasserstoff als Element gehandhabt werden, sind technisch beherrschbar. Sie werden ja auch benutzt. Wenn Sie heute ein Auto kaufen, ein Wasserstoffauto, dann ist das 700 Bar. Wir selber haben auch ein solches Auto. Das fährt ganz wunderbar und ist auch sehr sicher. Aber die Frage ist immer, sind das Technologien, die überall auf der Welt in den nächsten 20 Jahren umsetzbar sind? Und da gibt es erhebliche Zweifel, dass 700-Bar-Technologie überall auf der Welt in den nächsten 20 Jahren flächendeckend eingesetzt wird, weil einfach die Investitionen sehr hoch sind, die Wartungskosten sehr hoch sind, die technischen Herausforderungen groß sind. Und da wollen wir mit unserer Forschung jetzt eine Alternative dagegen setzen, die sagt, du kannst den Wasserstoff auch in Form einer Flüssigkeit handhaben, und für bestimmte Anwendungsgebiete, da sind wir ziemlich überzeugt davon, ist das der bessere, effizientere, auch kostengünstigere Weg.
Sie haben gesagt, Sie haben ein Wasserstoffauto. Das heißt, derjenige, der sich so ein Auto anschafft, der muss dann zur Tankstelle und tankt dann diese Trägerflüssigkeit oder direkt dann den Wasserstoff? Wie läuft das?
Ja, jetzt wird es interessant, weil das im Prinzip diese verschiedenen Stufen der Technologieentwicklung, der LOHC-Technologie, von der ich jetzt spreche, wenn ich diese Pfandflaschen-Wasserstoffspeicherung da erwähne, adressiert. Also Stand heute gibt es die ersten Tankstellen, die in Form von diesen Trägerflüssigkeiten beliefert werden. Das heißt, da wird sozusagen der ganze Wasserstofftransport in Form dieser Flüssigkeiten gemacht, aber an der Tankstelle wird aus der Flüssigkeit der Wasserstoff freigesetzt und dann als Druckwasserstoff aufs Auto vertankt. Wenn wir jetzt von Schiffsanwendungen und Zuganwendungen reden, dann ist tatsächlich der Anspruch, dass der Zug selber den flüssigen Kraftstoff tankt und dass diese Umwandlung an Bord stattfindet. Und das erfordert eben einen gewissen Platz, ja, den wir weiter optimieren und die Leistungsdichte weiter steigern. Aber wir sind da im Moment nicht so weit, dass wir das in Gänze dann in der Motorhaube eines Kleinwagens unterbringen, aber sehr wohl in den entsprechenden Technikräumen eines Zugs oder eines Schiffs, ja, was ja von der Leistung her gar nicht so viel mehr ist als ein großes Auto, aber eben doch deutlich größer und einfach mehr Platz. Ja. Insofern, die naheliegenden Ziele für diese Onboard-Wasserstofffreisetzung sind jetzt erstmal große Fahrzeuge, wo Platz und Gewicht nicht so eine große Rolle spielt. Aber wir haben natürlich in unserer Entwicklungsperspektive das Ziel, diese Einheiten immer leistungsfähiger zu machen, immer kleiner, immer kompakter. Und dann kann man durchaus Richtung LKW, Bus, Baumaschine, Forstfahrzeuge, Minenfahrzeuge und entsprechend dann weiter nach unten über Kleinlastwagen bis hin vielleicht zu großen PKW denken. Das ist aber nichts, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren relevant ist, sondern das ist eher sowas, was dann eine Zukunftsperspektive für die nächsten 15, 20 Jahre darstellt.
Sie hatten vorhin angedeutet, nicht nur die Grundlagenforschung interessiert Sie, sondern auch die praktische Umsetzung. Welchen Umfang hat die von Ihnen entwickelte Wasserstofflogistik? Könnten Sie das an Beispiel Wasserstoffmobilität erläutern?
Ja, also mit der Technologie sind wir gestartet, erstmal in stationären Anwendungen, weil halt alles, was steht, einfacher ist, als was fährt und schwankt und sich bewegt. Dazu gibt es jetzt eine ganze Reihe von Demonstratoren und auch technische Anlagen, ungefähr so 15 bis 20, die genaue Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Und wir sind gerade im Moment an der Schwelle, wo wir diese Technologie von stationären Anwendungen auf große mobile Anwendungen übertragen, das heißt Schiffe und Züge. Warum groß? Weil ein Ding, was groß ist, bietet auch Platz, um Technologie darin unterzubringen, die ja, weil sie sehr neu ist, noch nicht perfekt sozusagen volumetrisch optimiert ist. Und das andere ist aber auch, dass gerade für große Fahrzeuge die Alternativen, die technologischen Alternativen sozusagen in dem Sinne nicht existieren. Also ein Fahrrad kann ich mit einer Batterie wunderbar betreiben und habe dann auch noch den Vorteil der hohen sozusagen Entlade- und Beladeeffizienz der Batterie. Auch für ein Kleinfahrzeug, einen kleinen PKW ist das eine sinnvolle Technik, auch für Sportwagen. Aber wenn jetzt die Fahrzeuge immer größer werden, dann wird die Batterie immer größer und immer schwerer und die Ladezeiten immer länger und insgesamt das Verhältnis zwischen Nutzlast und Batterielast immer ungünstiger. Und dann macht es Sinn, über andere Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel chemische Energieträger. Und Wasserstoff ist eben der emissionsfreie chemische Energieträger der Zukunft. Insofern, wir gehen jetzt dann die Richtung von stationären Anwendungen Richtung Schiff und Zug. Ja, im einfachsten Bild kann man sagen, ein Schiff ist eine stationäre Anwendung, die ein bisschen schwankt, ja, denn unsere Anlage weiß nicht, dass sie übers Meer fährt. Ja. Beim Zug sieht es dann schon so aus, da habe ich Beschleunigung, da habe ich Abbremsen und dann muss die ganze Anlage eben auch auf solche Dinge hin optimiert und ausgelegt sein.
Gibt es eigentlich schon eine Versuchsanlage für ein Schiff oder einen Zug?
Ja, das sind Dinge, die wir gerade planen und bauen. Also wir haben tatsächlich im Moment keinen schwimmenden Demonstrator, aber wir haben ein Förderprojekt des Freistaats Bayern, des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, wo wir bis 2023 tatsächlich einen Zugdemonstrator aufbauen. Und wir haben auch Projekte, wo es auf einer ähnlichen Zeitachse um schwimmende Demonstratoren geht. Wir haben tatsächlich im Moment in unseren Laboratorien und auch bei der Start-up-Firma, die wir gegründet haben, tatsächlich in der gleichen Leistungsklasse Demonstratoren und Testanlagen stehen. Wir haben auch Anlagen, die wir sozusagen im schwankenden Betrieb betreiben können, um Dünungen und Schiffsbewegungen zu simulieren. Aber wir haben im Moment keinen schwimmenden Demonstrator. Das ist der nächste Schritt. So für, ich sag mal, 22, 23 ist das dann geplant.
Noch einmal zurück zur Infrastruktur. Sie hatten gesagt, man möchte nicht so viel an der Infrastruktur ändern. Was würde dazukommen?
Naja, tatsächlich bei dieser Wasserstofftechnologie, die in der heutigen Infrastruktur funktioniert, würde sehr, sehr wenig neu dazukommen. Eigentlich das Einzige, was sich ändern würde, wäre der Betankungsvorgang. Da würde nämlich nicht nur Flüssigkeit wie heute ins Fahrzeug gefüllt, sondern auch gleichzeitig eine Flüssigkeit, nämlich die entleerte, aus dem Fahrzeug rausgesaugt. Da brauche ich ein bisschen eine andere, sozusagen, Aufbau der Betankungsanlage. Aber alles andere, was natürlich viel teurer ist, wie wird das dahin gebracht, wie wird das gelagert, wie wird das bereitgestellt, dieser Teil sozusagen würde gleich bleiben. Während wenn ich das heutige Kraftstoffsystem auf Benzin- und Dieselbasis auf gasförmigen Wasserstoff oder auf flüssigen Wasserstoff umschalte, dann brauche ich halt überall, wo ich heute einen Flüssigtank im Boden habe, eine Druckanlage oder eine tiefkalte, isolierte Lagerstätte. Sprich, ich könnte nichts von dem, was heute schon existiert, in irgendeiner Form weiter benutzen.
Worin lagen bzw. liegen die größten Herausforderungen?
Ja, die größte Herausforderung beim Wasserstoff insgesamt besteht darin, dass jemand, der mit dieser Technologie Geld verdienen will, eigentlich immer in Ketten denken muss. Ja, also es braucht irgendjemand, der Wasserstoff herstellt, möglichst grün, also sprich aus erneuerbarer Energie. Es braucht jemand, der die Distributions- und Logistik-Serviceleistung übernimmt. Es braucht jemanden, der Endgeräte anbietet, wie Brennstoffzellen oder Brennkammern. Und es braucht am Ende auch ausreichende Stückzahlen, um alle diese Elemente kostengünstig dem Kunden anbieten zu können. Und das heißt, wenn ich heute als Firma einen dieser Bereiche hervorragen kann, habe ich noch keinen Kunden und noch keinen Markt und noch keinen Markterfolg, solange nicht die anderen Glieder der Kette auch funktionieren. Das ist gar nicht so viel anders als beim rohölbasierten Energiesystem. Da gibt es auch einen, der macht das Loch und pumpt das Öl raus. Da gibt es jemand, der hat das Tankschiff. Da gibt es jemand, der hat die Raffinerie. Da gibt es jemand, der hat die Tankstellen. Aber dort hat sich das eben jetzt über 70, 80 Jahre entwickelt und die Dinge greifen ineinander und das ist ein etabliertes Geschäft. Und man muss jetzt praktisch das Gleiche für diesen alternativen Energieträger Wasserstoff aufbauen. Und wir haben dafür keine 80 Jahre Zeit, sondern wenn man den Prognosen der Klimaforscher glauben darf mit dem 2-Grad-Ziel, dann haben wir dafür etwa 30 Jahre Zeit, das weltweit an jedem Ort dieser Welt hinzubekommen. Ja, und das zeigt auch nochmal die Dimension der Aufgabe und dass die Technologien, die man dafür verwendet, die müssen auch überall auf der Welt einsetzbar sein und überall auf der Welt funktionieren. Und genau das ist sozusagen die Herausforderung, an der wir hier in Erlangen, aber natürlich auch Kollegen weltweit arbeiten.
Gibt es eigentlich Interesse daran, Teil dieser beschriebenen Kette zu sein? Anders gefragt, gibt es genügend Startups, die diese Kette abdecken können?
Ja, es sind nicht nur Startups. Also ich bin ja auch Vorstand im Zentrum Wasserstoff Bayern und war auch durchaus ein bisschen beteiligt, die entsprechenden Wasserstoffstrategien zu schreiben, sowohl in Bayern als auch im Bund. Und alle diese Strategien und die Netzwerke, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren sich gebildet haben, zielen genau darauf ab, diese Ketten zu schließen. Und das sind beileibe nicht nur Start-ups, sondern das sind ganz etablierte Energieunternehmen, das sind ganz etablierte Automobilbauer und Zulieferer, das sind große Logistikfirmen. Denn ganz viele erkennen natürlich, dass wenn dieses klassische Energiesystem mit den klassischen Kraftstoffen aus Rohöl abgelöst wird durch ein wasserstoffbasiertes Energiesystem, das ist so disruptiv, dass es dann neue Geschäftsfelder gibt und auch neue Aktivitäten gibt, aber die alten Aktivitäten eben auch weniger werden und nicht mehr gebraucht werden. Wenn es keinen Verbrennungsmotor mehr gibt, brauche ich keine Einspritzdüse, brauche ich keinen Abgaskatalysator, brauche ich keine Hochdruckteile im Motor. Und Firmen, die diese Dinge heute machen, müssen sich überlegen, ob sie mit den Kompetenzen, die sie haben, vielleicht auch Brennstoffzellenelemente wie Bipolarplatten oder Katalysatorschichten machen können.
Wie passt eigentlich Wasserstoff zur Energiewende?
Ja, das passt ganz wunderbar zusammen und das ist ja auch das, was uns antreibt. Denn überall dort, wo mit Sonne und Wind Strom gemacht wird, habe ich die Schwankungen im Tag-Nacht-Zyklus. Ich habe Dunkelflauten, ich habe also Zeiten, wo weder Sonne noch Wind ist. Ich habe auch andere Zeiten, wo enorm viel Windstrom produziert wird. Das heißt, ich habe schon mal dieses Thema Fluktuation, die dem Bedarf angepasst werden muss. Und das darf man jetzt eben nicht nur ganz begrenzt auf Deutschland denken, sondern letztendlich weltweit. Ja, ich habe Gegenden, in der enorm hohes Potenzial für erneuerbare Energie zu extrem günstigen Kosten herrscht, also ob das Westaustralien, Patagonien, aber auch innerhalb von Europa, Portugal mit Sonnenstrom, Schottland mit Windenergie, Norwegen mit Wasser. Und dann kann ich eben diese Energie in einer Form handelbar machen über Wasserstoff, die es erlaubt, kostengünstige grüne Energie in andere Bereiche als den Strombereich zu bringen. Also in den Bereich Mobilität, in den Bereich Wärme, in den Bereich Industrie, Stahlwerke, Glashütten. Ja. Und erst wenn wir das alles schaffen, erreichen wir tatsächlich auch unsere CO2-Emissionsziele. Weil es ist ja nicht so, dass ausschließlich für die Stromerzeugung CO2 erzeugt wird, wenn ich zum Beispiel Kohle verbrenne oder Gas, sondern eben auch in ganz vielen anderen Bereichen fossiles CO2 emittiert wird, wie zum Beispiel Verkehr oder Industrie. Und auch die Bereiche möchte ich dann durch Wasserstoff, grünen Wasserstoff, der möglichst günstig irgendwo geerntet wird, so sagen die Leute das auch wirklich, dann ersetzt werden kann.
Also wäre es klug, die Wasserstofftechnik europaweit voranzutreiben, denn ein Land alleine kann diese Aufgabe nicht stemmen, oder?
Ja, europaweit, weltweit, aber ich bin sehr glücklich, dass Europa das erkannt hat und es gibt seit wenigen Wochen eine europäische Wasserstoffstrategie, die genau beschreibt, wie die europäischen Länder im Verbund dieses Thema disruptiver Wandel des Energiesystems hin zu einer Defossilisierung, ja, wie wir das so schön neudeutsch nennen, also einem Energiesystem frei von fossilen CO2-Emissionen, wie man das europaweit hinbekommen kann. Und wir haben in Europa natürlich eine Wirtschaftszone, wir haben aber durchaus sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Das heißt, wir haben Regionen, die sehr günstig erneuerbare Energie sozusagen und erneuerbaren Strom erzeugen können. Und dann eben über Technologien wie die Wasserstofferzeugung. Ich will nicht verhehlen, dass auch Stromleitungen eine Rolle spielen, aber der entscheidende Unterschied ist hier, ist, dass die Stromleitung immer heißt, dass der Strom, der in dieser Sekunde erzeugt wird, muss in der gleichen Sekunde irgendwo anders verbraucht werden. Das heißt, eine Stromleitung ist ein Energieverteilsystem. Ja? Und eine stoffliche Speicherung in Form von Wasserstoff oder aus Wasserstoff abgeleiteten chemischen Energieträgern ist immer ein Verteil- und ein Lagersystem. Und erst wenn Dinge lagerbar sind, sind sie auch handelbar. Ja? Also jeder Bauer weiß, dass wenn er die Kartoffeln nicht lagern könnte, dann gäbe es auch keinen unterschiedlichen Kartoffelpreis. Und so ist das auch mit der Energie. Dadurch, dass ich das lagern kann und zu Zeiten, wo es billig ist, das erzeugen kann und zu Zeiten, wo es teuer ist, wieder verkaufen kann, entsteht eigentlich sozusagen ein stabiles System. Und das ist ja auch der Grund, warum viele glauben, dass allein mit Stromleitungen und erneuerbarer Energie das Energiesystem nicht stabil sein kann. Das ist sehr, sehr wichtig, keine Frage, das brauchen wir. Aber wir brauchen eben auch diese Lagerform der Energie, die der Wasserstoff eben bieten kann.
Welche Schwerpunkte würden Sie für die nationale bzw. europäische Wasserstoffstrategie empfehlen?
Ja, ich glaube, dass die Schwerpunkte, die jetzt gewählt werden, nicht so falsch sind. Wir sehen da einen technologieoffenen Ansatz, der bestimmte Schwerpunkte setzt, die auch vernünftig sind. Und warum ist Technologieoffenheit hier wichtig? Weil wir als Europa sind wir zwar, sage ich mal, Kunde und Markt, also das heißt, wir versorgen uns ein Stück weit selber. Wir sind aber auch durchaus als ganz Europa Importeur, das heißt, wir werden auch aus anderen Regionen der Welt Energie importieren. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wir sind in Europa auch Exporteur von Technologie. Ja, das heißt, europäische Unternehmen leben davon, technologischen Fortschritt in alle Welt zu exportieren. Und genau weil das der Fall ist, müssen wir auch einen Blick haben, was ist denn in den Ländern sozusagen gefragt, in die wir unsere Produkte exportieren und eben auch in Zukunft unsere Energie, Clean Energy, Wasserstoffprodukte. Ne? Und deswegen macht es Sinn, dass wir uns viele verschiedene Technologien anschauen, Dinge, die wir unmittelbar in Bayern umsetzen, aber auch Dinge, die eben in einem Land wie Südafrika spannend sind. Und das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Ich muss sagen, ich bin mit der europäischen Wasserstoffstrategie erstmal so, wie sie da steht, sehr glücklich. Was jetzt natürlich spannend ist, wie es umgesetzt wird und wie man auch diesem disruptiven Wandel Rechnung trägt, zum Beispiel indem man Wettbewerbsregeln oder Beihilferegeln dem Charakter der Aufgabe anpasst. Da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Werkzeug der IPCEI-Projekte, also der Import Projects of Common European Interest. Das geht in diese Richtung. Da hat man also erkannt, wir müssen andere Spielregeln etablieren, um eine bewährte, aber sozusagen zu Recht auch jetzt kritisch gesehene etablierte Technologie wie die Verbrennung von Ölprodukten zu ersetzen durch eine noch nicht etablierte, aber sehr vielversprechende grüne Technologie, wie das Wasserstoff darstellt.
Was muss passieren, damit die Wasserstofftechnik durchstarten kann? Weil es wurde schon oft verkündet, dass jetzt das Zeitalter des Wasserstoffs bzw. der Wasserstofftechnik ist.
Ja, ich glaube, es wurde oft unterschiedlichstes von unterschiedlichsten Leuten verkündet, aber zumindest solange ich und ich betrachte jetzt tatsächlich auch die ganze Geschichte der industriellen Wasserstoffnutzung das analysieren kann, hatten wir noch an keiner Stelle in der Geschichte einen so großen gesellschaftlichen Konsens, dass wir herkömmliche Energiesysteme ablösen müssen. Und wir hatten eben nicht die Voraussetzung, dass wir in großem Umfang günstige alternative Energiequellen zur Verfügung hatten. Insofern, dass man wusste, dass Wasserstoff in einer Brennstoffzelle zu Strom werden kann, heißt nicht, dass man damals wusste, dass aus dieser Technologie ein Rückgrat einer Energieversorgung werden kann. Und das ist eigentlich tatsächlich jetzt die neue Botschaft, die neue Nachricht. Und ich kann mir zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, dass in den letzten 100 Jahren eine Bundesregierung in einem Konjunkturpaket 9 Milliarden für Wasserstoff eingesetzt hätte. Ja, also das zeigt schon, dass es hier einen völlig neuen Charakter in der Sichtweise darauf gibt, wie eine solche Technologie bestehende Probleme unseres Landes oder auch von Europa lösen kann.
Wenn Sie jetzt zusammenfassen, was braucht es, damit die Wasserstofftechnik ihren Durchbruch verkünden kann, was wäre das?
Also ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt alles zur Hand und mit diesen, Rahmenbedingungen, die ja jetzt auch neu sind, werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren diesen Durchbruch sehen. Also da bin ich absolut überzeugt davon. Das ist auch nicht nur meine Meinung. Wenn man sich die Aktienkurse von Wasserstofffirmen anschaut, sieht man, dass das auch andere Leute so einschätzen. Es ist ganz häufig in Technologieentwicklung so, dass es eine ganze Weile braucht, bis man sozusagen alles zusammen hat. Ja? Und wenn dann aber die Leute diese Wertschöpfungsketten knüpfen und den auch Gewinn bzw. die Wertschöpfung erkennen, die darin besteht, dann entwickelt sich die Sache sehr dynamisch. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir jetzt stehen. Und die dynamische Entwicklung ist eigentlich auch schon zu erkennen. Hat es vielleicht nicht für jeden, wenn er über die Straße läuft, weil die Anzahl der Wasserstoffautos doch noch relativ klein ist. Aber gestern war zum Beispiel im Heute-Journal ein mehrminütiger Beitrag über grünen Wasserstoff und wie der in Deutschland angelandet und verbraucht und erzeugt und behandelt wird. Das zeigt einfach auch, dass das gesellschaftliche Interesse an dem Thema da ist und das führt jetzt dann auch dazu da, dass Leute Wasserstoffbusse anschaffen wollen in ihren Gemeinden oder eben selber Wasserstoffauto fahren in Zukunft.
Müsste man diesen Willigen die Sache erleichtern und wenn ja, wie?
Ach, ich bin der Meinung, dass die Rahmenbedingungen jetzt gar nicht so schlecht sind und die Erleichterung ist an verschiedenen Stellen ja schon da. Punktuell kann man da sicher mehr machen, aber ich glaube, dass die Rahmenbedingungen so gut sind, wie sie eigentlich noch nie waren, um Wasserstofftechnologie breit einzusetzen. Und wo ich hinschaue, passiert das auch. Interessanterweise verstehen immer mehr Leute, dass Wasserstofftechnologie und Batterietechnologie keine sozusagen Konkurrenten sind, wenn man so will, und keine Gegenspieler, sondern eigentlich sich ergänzende Energiespeichersysteme. Ja? Das heißt, überall da, wo es klein ist und wo Leistungsspitzen sind, ist die Batterie toll und hat auch ihre großen Vorteile. Und überall dort, wo es um große Energiemengen geht, um Speicherung, um Transport und um schwere Fahrzeuge, LKWs, Busse, Schiffe, Züge oder auch sehr große Pkw, da ist der Wasserstoff eindeutig überlegen und zusammen werden beide Technologien diesen Wandel gerade im Mobilitätsbereich abdecken können und auch hinbekommen.
Lassen Sie uns kurz auf Ihre Postdoc-Zeit zurückkommen. Sie haben einige Monate beim Mineralölunternehmen BP Chemicals in London gearbeitet. Warum sind Sie dorthin gegangen?
Naja, mich hat diese Energiewelt und die Frage, wie man unseren Globus mit Energie versorgen kann, das hat mich schon immer interessiert. Und das sieht man auch hier, beim BP ist eines der größten Energieunternehmen der Welt. Ja, übrigens auch eins, was ich jetzt durchaus Gedanken machen muss, wie es in Zukunft sich aufstellt. Und das hat mich damals schon interessiert. Insofern bin ich da meiner Sache einigermaßen treu geblieben. Ansonsten ist es so, dass ich wirklich über diese Industrie-Postdoc-Zeit, was also für akademische Menschen eher ungewöhnlich ist, dass jemand aus der akademischen Welt in die Industrie geht, um da sozusagen seine Erfahrungen zu sammeln und eben nicht an eine Spitzenforschungseinrichtung in Amerika oder Japan. Ich fand das für mich total spannend, weil es gezeigt hat, wie Menschen in der Industrie denken, wie sie ihre Entscheidungen treffen und wie anders sie auch bereit sind, Projektlaufzeiten, wenn man so will, Ziele und Meilensteine, Zwischenziele zu interpretieren und sofort umzusetzen in ihr tägliches Handeln. Also die Zeitachsen, in denen in der Industrie Entscheidungen getroffen werden, die sehr einschneidend sein können für die Mitarbeiter und deren Tätigkeit, ist einfach völlig anders als an der Universität, wo im Prinzip der Professor über 30 Jahre einer guten oder weniger guten Ideen nachjagen kann und hoffentlich dann auch erfolgreich ist. Diese Zeit gibt es nirgends in der Industrie, sondern man muss halt schauen, dass man für den Kunden oder für die Strategie des Unternehmens auf möglichst kurzfristiger Zeitachse wirklich werthaltige Informationen und werthaltige Erkenntnisse sammelt und ist in einem völlig anderen Rechtfertigungsdruck, wenn das nicht gelingt.
Was konnten Sie von den Erfahrungen in der Industrie für Ihre akademische Karriere mitnehmen oder umsetzen?
Ja, spannende Frage. Ich glaube ganz viel tatsächlich, weil auch die akademische Karriere, gerade wenn man Ingenieure ausbildet und in der Ingenieursfakultät ist, ist ja ein ständiger Dialog mit den industriellen Auftraggebern oder den industriellen Anwendern. Ja, das heißt, wenn man gelernt hat, wie die denken, dann ist es auch sehr viel einfacher, die eigenen Ideen und Konzepte sozusagen für diese Gedankenwelt aufzubereiten. Also ich habe das wirklich immer als großen Vorteil empfunden, dass wenn ich mit Industrievertretern gesprochen habe, man ein Gefühl dafür hat, sozusagen wie deren Denke und deren interne Rechtfertigung auch läuft. Und so dass man sein eigenes Argument eben so schärfen kann, dass es in diese Logik hineinpasst. Ja, und nur dann habe ich auch eine Chance, jemanden zu überzeugen, ein bestimmtes Projekt zu machen oder nicht. Ja, und auch unser LOHC-Thema, letztendlich, wenn ich jemanden überzeugen will, statt Rohöl zu verkaufen, Wasserstoffträger von einer sonnenreichen Ort der Welt nach Rotterdam zu bringen, dann brauche ich auch diese gleiche Denke. Also wie schnell schreiben sich Investitionen ab? Wie viel Investitionen brauche ich, um einen bestimmten Markt zu bedienen? Wie groß sind die Risiken, dass vielleicht durch eine Veränderung von Rahmenbedingungen, ich sag mal Zinssätze oder regulatorische Rahmenbedingungen, das Geschäftsmodell plötzlich nicht mehr funktioniert? Also tatsächlich hilft es da enorm, wenn man diese Denke industrieller Entscheidungsfindung in seine Überlegungen mit einbezieht.
2013 haben Sie mit Kollegen ein Startup gegründet, Hydrogenious Technologies in Nürnberg. Und Sie sind seitdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. Hätte Sie es nicht gereizt, das Unternehmen selbst zu führen?
Tatsächlich, das ist eine Frage, die kann ich ganz einfach beantworten. Nein. Das hätte mich nicht gereizt. Dann hätte es mich gereizt, Unternehmen zu führen, wäre ich ja schon lange Unternehmer. Ja? Also die Chance, ein Unternehmen zu gründen, hatte ich tatsächlich mehrfach. Und ich habe mich immer dafür entschieden, junge, dynamische, sehr talentierte Menschen das Unternehmen führen zu lassen. Oder führen zu lassen klingt jetzt sehr, 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 wie soll ich sagen, gönnerhaft. Es ist eigentlich so, dass das Unternehmen zu führen natürlich ein sehr viel größeres persönliches Risiko ist, als bayerischer Beamter zu sein. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich risikoavers war, sondern ich habe meine Rolle eigentlich immer darin gesehen, junge Menschen zu unterstützen, diesen Schritt zu gehen und mit hochinteressanten Technologien zu versuchen, am Markt Erfolg zu haben. Das ist meine Rolle in dem Spiel, so habe ich das für mich definiert, so finde ich das nach wie vor richtig. Und dann tatsächlich macht es keinen Sinn, selber Unternehmen zu führen, weil das kann man dann genau einmal machen und eben nicht mehrfach.
Sie haben ziemlich viele Preise gewonnen. Welcher bedeutet Ihnen am meisten?
Ja, ich glaube, das ist schon der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, den 2006 bekommen habe. Das war erstmal eine totale Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass ich da in Betracht gezogen werden könnte. Das kam wie aus heiterem Himmel und hatte auch sehr bedeutsame langfristige Folgen, weil das so eine Kategorie von Preis ist, bei der man auch in der Betrachtung innerhalb eines Universitätssystems oder in der Betrachtung innerhalb eines bayerischen Wissenschaftssystems oder auch deutschen Wissenschaftssystems so ein gewisses Standing hat, was es einem erlaubt, zu bestimmten Fragestellungen etwas, sag ich mal, freier und auch vielleicht prägnanter die eigene Meinung beizusteuern. Und das habe ich als tatsächlich sehr hilfreich und als sehr auch befriedigend angesehen, dass man mit diesem Standing, ich sag mal, mit dem gleichen Arbeitseinsatz mehr bewegen kann. Ja, denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden und die Frage ist, wie setzt man die so ein, dass Dinge passieren, die man sich als Entwicklung, als wissenschaftliche Entwicklung, als wirtschaftliche Entwicklung, als gesellschaftliche Entwicklung wünscht. Und das ist tatsächlich mit so einem Standing in der Wissenschaftscommunity dann leichter.
Wenn man das zusammenfassen darf, kann man ja sagen, Sie haben ziemlich viel erreicht. Was motiviert Sie, beziehungsweise was treibt Sie an?
Also ich sehe das nicht so, dass ich viel erreicht habe. Ich sehe das eher so, dass der Weg, auf dem ich mich befinde, für mich ein guter ist und es geht voran in die richtige Richtung. Ich mag es sehr gern, mit hochmotivierten, talentierten Menschen zu arbeiten. Aber ich bin meilenweit davon entfernt zu sagen, ich bin irgendwo angekommen. Das ist überhaupt nicht so. Also Sie haben ja eben selber die Frage gestellt, was wird dem Wasserstoff zum Durchbruch verhelfen? Also offensichtlich ist auch Ihr Eindruck, dass der Durchbruch noch nicht da ist. Ja? Da kann man noch eine ganze Menge tun. Und Wasserstoff ist ja nicht unser einziges Thema, sondern diese Frage, wie sieht ein nachhaltiges, ein grünes, ein wirklich für die Zukunft taugliches Energie- und auch stoffliches Produktionsszenario aus? Also wie kann der Wohlstand und die Dinge, an die sich Menschen gewöhnt haben, wie Mobilität, Hygiene, gute Gesundheitsversorgung, langes Leben, sichere Nahrungsmittel, wie kann man das für eine Vielzahl von Menschen auf diesem Planeten so schaffen, dass am Ende das Ganze nachhaltig ist und die Grundlagen für diesen Planeten erhalten bleiben? Also das treibt mich an, das motiviert mich und da fühle ich mich an überhaupt keinem Ziel, sondern im Gegenteil, das ist noch lange nicht da, wo es sein müsste. Und ich versuche da noch einen Beitrag zu leisten.